Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin der Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Bevor wir einsteigen, möchte sich eine neue Sprecherin auf der Sprecherbank vorstellen, Frau Ungrath, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Kurz zur Vorstellung. Ich komme ursprünglich nicht aus dem Bundeswirtschaftsministerium, sondern aus dem Journalismus. Ich freue mich aber jetzt, hier vertreten zu sein und Ihre Fragen für das Ministerium in der von mir geschätzten Bundespressekonferenz beantworten zu können. Künftig, das nächste Mal, ab dem nächsten Mal. Dankeschön.
Dankeschön, dann auf gute Zusammenarbeit. Und dann, wie am Mittwoch üblich, Herr Seibert mit dem Bericht aus dem Kabinett. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Das erste Thema, mit dem sich das Kabinett befasst hat, ist ein Gesetzentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb. Ein Gesetzentwurf, der dazu dienen soll, Steueroasen auszutrocknen. Er enthält Abwehrmechanismen, die Steuervermeidung künftig erschweren sollen. Steuervermeidung, die durch Geschäftsbeziehungen entsteht, die man zu Staaten oder Gebieten hat, die auf der sogenannten schwarzen Liste der EU, also der Liste der nicht kooperativen Steuergebiete, geführt werden. Diese Listung ist 2017 eingeführt worden, wird ständig aktualisiert und listet, wie gesagt, Staaten und Gebiete mit unfairen Steuerpraktiken oder mit fehlender Transparenz. Die Abwehrmaßnahmen, das kann zum Beispiel die Versagung von steuerlichen Vorteilen sein, von Abzügen, die verleihen einer Listung noch mehr Durchschlagskraft. Die Überführung der Maßnahmen in nationales Recht dient einem koordinierten Vorgehen der europäischen Mitgliedstaaten und das erhöht die Durchschlagskraft der Maßnahmen weiter. Das zweite Gesetz befasst sich mit der Förderung von der Arbeit von Betriebsräten. Die Bundesregierung will die Betriebsratswahlen fördern, die Betriebsratsarbeit insgesamt in der digitalen Arbeitswelt und hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Der Bundesarbeitsminister hat dazu schon auf einer Pressekonferenz Auskunft gegeben. Deswegen mache ich es da ganz kurz. Es ist eine Umsetzung von Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag, soll den Betriebsräten die Arbeit erleichtern, die Wahlen zum Betriebsrat fördern und vereinfachen. Und nicht zuletzt auch den Schutz der daran beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stärken. Und zwar gilt das nicht nur für den Betriebsrat, sondern auch für die Jugend- und auszubildenden Vertretungen. Das Kabinett hat dann den Verordnungsentwurf des BMI, Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, zur Fortschreibung bzw. Dynamisierung des Wohngeldes beschlossen. Die Dynamisierung des Wohngeldes wurde mit der Reform 2020 eingeführt. Danach wird dieses Wohngeld alle 2 Jahre angepasst an die Miet- und Einkommensentwicklungen, also jetzt zum 1. Januar 2022 zum ersten Mal. Damit wird für Empfänger und Empfängerinnen von Wohngeld sichergestellt, dass ihr verfügbares Haushaltseinkommen nach Abzug der Wohnkosten dieselbe reale Kaufkraft besitzt wie zum Zeitpunkt der Reform im Januar 2020. Ab 2022 können etwa 30.000 Haushalte wieder oder erstmals Wohngeld bekommen. Insgesamt sollen rund 640.000 Haushalte von der Wohngelderhöhung profitieren. Das sind vor allem Rentner und Rentnerinnen und Familien. Für die bisherigen Wohngeldhaushalte steigt das Wohngeld ab Januar 2022 im Durchschnitt um rund 13 Euro pro Monat. Dann hat das Kabinett die Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung von Carbon Leakage durch den nationalen Brennstoffemissionshandel beschlossen. Ich will das ein bisschen erklären. Wie Sie wissen, im Dezember 2019 ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz in Kraft getreten. Damit hat die Bundesregierung ein nationales Emissionshandelssystem eingeführt für die Sektoren, die nicht vom europäischen Emissionshandel erfasst sind. Das ist die Grundlage für die CO2-Bepreisung in den Bereichen Verkehr und Wärme, die seit dem 1. Januar 2021 gilt. Für Unternehmen, die mit ihren Produkten im internationalen Wettbewerb stehen, kann mit dieser CO2-Bepreisung ein Nachteil entstehen. Sie können zusätzliche Kosten, die ihnen entstehen, zum Teil nicht über die Produktpreise abwälzen und ausländische Wettbewerber unterliegen möglicherweise nicht einer vergleichbar hohen CO2-Bepreisung. Und in diesen Fällen besteht die Gefahr, dass die Produktion ins Ausland abwandert und dort möglicherweise zu insgesamt höheren Emissionen führt. Das ist es, was man Carbon Leakage nennt. Nun wirkt die beschlossene Verordnung dem entgegen und sichert die internationale Wettbewerbsfähigkeit dieser betroffenen Unternehmen. Sie regelt Kompensationsmaßnahmen zugunsten dieser Unternehmen. Es ist sichergestellt, dass grundsätzlich alle betroffenen Sektoren oder Teilsektoren eine Carbon Leakage Beihilfe erhalten können. Im Gegenzug sind beihilfeberechtigte Unternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen verpflichtet. Diese Kompensationen folgen dabei dem Grundansatz des europäischen Emissionshandels und den Carbon Leakage Regelungen, die es schon auf europäischer Ebene gibt. Zuletzt, was das Kabinett betrifft, der Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung der Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern. Mit dem heute vorgelegten Bericht durch das Außenministerium zieht die Bundesregierung eine Zwischenbilanz nach 4 Jahren. Wir können in dieser Zwischenbilanz seit dem Jahre 2017 hervorheben, Deutschland hat sich aktiv an Einsätzen zur Krisenprävention und zum Krisenmanagement beteiligt im Rahmen der NATO sowie auch an militärischen und zivilen Missionen der Europäischen Union. Das auch über die Entsendung ziviler Experten über das Zentrum für internationale Friedenseinsätze ZIF. Die Bundesregierung hat das zivile Krisenmanagement der Europäischen Union aktiv weiterentwickelt, zum Beispiel durch die Gründung eines europäischen Kompetenzzentrums für ziviles Krisenmanagement hier in Berlin. Deutschland hat sich während der deutschen Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat für die effektivere Ausgestaltung von UN-Missionen eingesetzt. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Übergang von der Blauhelm-Mission zu einer politischen Mission mit Schwerpunkt Friedenskonsolidierung im Sudan. Zudem haben wir Fragen der nuklearen Abrüstung nach Jahren zurück auf die Agenda des UN-Sicherheitsrats gebracht. Der Bericht ist aber nicht nur eine Zwischenbilanz mit Blick auf die vergangenen 4 Jahre. Er schaut auch nach vorne. Er blickt auf die Themen, die das Krisenengagement in Zukunft stärker prägen werden. Ich nenne die Stichworte Klimakrise, der Zusammenhang zwischen der Klimakrise und den Fragen von Frieden, Sicherheit, nachhaltiger Entwicklung oder auch die Stärkung von Gesundheitssystemen. So viel der Bericht aus dem Kabinett.
Herzlichen Dank, dann bleiben wir erstmal bei diesen Themen.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Ich hatte eine Frage von Herrn Jung. Ich glaube, das war zum Thema Steuern.
Genau, Herr Sabat, Sie sprachen von unfairen Steuersystemen. Können Sie das mal definieren? Wann ist aus Sicht der Bundesregierung oder der EU ein Steuersystem unfair?
Ja, ich bin sicher, dass die Kollegin aus dem Bundesfinanzministerium das noch präziser kann. Deswegen würde ich Sie bitten.
Vielen Dank für die Frage. Die Frage, wann ein Steuersystem unfair ist, wird gemeinsam mit den EU-Finanzministern auf europäischer Ebene festgelegt nach einem Regelwerk, was die Finanzminister sich gemeinsam gegeben haben. In dem Gesetz wird dieses Regelwerk auch wiedergegeben, in dem Gesetzesentwurf. Auf unserer Internetseite ist der Gesetzesentwurf zu finden. Da können Sie das auch gerne nochmal nachlesen.
Ich hätte mir gewünscht, dass Sie uns ein paar Kriterien nennen. Können Sie uns sagen, warum es nur um Steueroasen außerhalb der EU geht? Wenn EU-Länder laut EU-Parlament 36%, also für 36% der Steueroasen weltweit verantwortlich sind?
Wie gesagt, es ist ein Regelwerk, was sich die EU-Finanzminister oder die EU insgesamt gegeben hat. Und darauf hat man sich geeinigt auf die Liste der Steueroasen.
Also da kann man gar nicht erwarten, dass EU-Staaten sich selbst aufschreiben.
Wie Sie wissen, steht ein ganz großes Gesetzesvorhaben im Raum, die OECD-Steuerreform, die verschiedene Ansätze hat, unter anderem die effektive Mindestbesteuerung. Und genau mit diesem Thema wird man versuchen, insgesamt global das Thema einer gerechten und fairen Besteuerung weltweit anzugehen.
Herr Prokaka dazu?
Ja, das würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer wissen. wenn es möglich ist. Was kann sich das Finanzministerium denn vorstellen, was über das, was jetzt beschlossen ist, hinausgeht? Denn die Steueroasen sind ja mit diesem Gesetzentwurf nie ausgetrocknet.
Ich hatte den Nachsatz nicht verstanden.
Denn die Steueroasen sind mit diesem Gesetzentwurf ja nicht ausgetrocknet. Also ich meine, es gibt ja im Finanzministerium sicherlich Überlegungen, die über das hinausgehen, was jetzt beschlossen ist. Und da wäre ich dankbar, wenn Sie uns zwei, drei Sachen nennen können.
Also wie Sie wissen, ist die Vermeidung von Steuerhinterziehung und Steuerflucht ein besonderes Anliegen von Finanzminister Scholz. Es gibt diverse Gesetzesvorhaben, die in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht wurden. Erst kürzlich die ATAD-Umsetzung, also die Steuervermeidungsrichtlinie, die Umsetzung der Steuervermeidungsrichtlinie. Dann am Anfang der Legislaturperiode wurde was gegen Missbrauch beim Onlinehandel auf den Weg gebracht. Dann die die internationalen Steuergestaltungsmodelle müssen gemeldet werden und werden vom BZST ausgewertet, um Steuerstupflöcher zu finden. Das sind diverse Vorhaben und die Liste ist damit auch nicht zu Ende. Und wie gesagt, das große Vorhaben, was ganz viele Themen auffangen wird, die mit Steueroasen im Zusammenhang stehen, ist die OECD-Steuerreform, wo wir einen gewaltigen Schritt weitergekommen sind, jetzt auch mit einer neuen US-Administration. Damit wird durch ein gemeinsames Level an Steuern, was man versucht durch Hinzurechnungen und Abzugsmodelle, wird weiter versucht, Steueroasen auszutrocknen, sodass die Investitionen in Steueroasen für Unternehmen deutlich unattraktiver werden wird.
Nochmal Herr Jung.
Hat sich erledigt.
Ich kann Herrn Jung zumindest ein Kriterium nennen, aber weitere sind sicherlich dann auf der europäischen Ebene, zu erfragen, wo ja die Liste geführt wird. Ein Kriterium ist zum Beispiel, inwieweit ein Staat aktiv umsetzt die Maßnahmen der OECD zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und der Gewinnverlagerung.
Noch dazu, dann würde ich gerne da dann abschließen.
Ich könnte auch noch ein weiteres hinzufügen. Zum Beispiel, wenn man nicht damit an internationalen Informationsaustausch in Steuersachen teilnimmt, dann ist man auch nicht kooperativ. Das wäre eine weitere Ergänzung zu denen, die Herr Seibert gerade gemacht hat.
Herr Jessen?
Ja, ich hatte mich auch schon zuvor dazu gemeldet. Zwei Fragen. Zum einen, wäre es nicht angebracht, dass Unternehmen, die einen Steuersatz von 0, also 0% Steuern zahlen, automatisch auf die schwarze Liste kommen? Denn da ist ja anzunehmen, dass sie Steuervermeidung oder Umgehung betreiben. Und zum Zweiten, können Sie uns erklären, welche Gründe dafür maßgeblich waren, dass die Bahamas, die Kaimaninseln und auch Guernsey nicht auf der Liste stehen, der Oasen?
Wie gesagt, die Listung richtet sich nach dem Regelwerk, was sich die Finanzminister gegeben haben. Und wie auch schon gesagt, wer auf diese Liste kommt, ist eine Entscheidung, die Finanzminister einvernehmlich treffen, sodass ich jetzt zu einzelnen Ländern hier auch nichts weiter ausführen kann.
Ja, Sie haben den Mechanismus beschrieben. Ich frage ja nach den Kriterien, die Ihnen doch eigentlich bekannt sein müssen. Also Sie können oder Sie mögen nicht sagen, welche Gründe dafür verantwortlich sind, dass die genannten Orte von der Oasenliste gestrichen worden.
Das kann ich Ihnen aktuell nicht sagen, weil es sich auf Verhandlungen bezieht. Der Finanzminister, an denen ich nicht teilgenommen habe und zu denen wir auch wie üblich keine Auskunft hier geben, weil es Verhandlungen mit Partnern sind, die nicht öffentlich sind.
Herr Jordans.
An die Sprecherin des Finanzministeriums. Ich sehe jetzt Ihren Namen nicht, weil das falsche Schild da ist, aber meine Frage ist, wenn Sie also sagen, es kommen nur die Länder auf die Liste, die sich unkooperativ zeigen, muss man dann im Umkehrschluss davon ausgehen, dass wenn Liechtenstein oder Jersey nicht auf ihrer Liste stehen, dass die jetzt von der Bundesregierung bzw. der EU als kooperativ in Steuersachen angesehen werden?
Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Es gibt ein Regelwerk, wie diese Länder gelistet wird. Es gibt Übereinkünfte der Finanzminister, welche Länder auf diese Liste kommen. Und wie der Finanzminister Ende Februar dazu gesagt hat, das muss ich jetzt gerade nochmal finden, ist es gut, dass man sich gemeinsam dazu durchringt oder nicht durchringt, Länder zu listen oder nicht zu listen, weil man nur gemeinsam mit einer einstimmigen Entscheidung wirksam gegen Steuerhinterziehung vorgehen kann.
Nachfrage. Heißt das dann, man muss den kleinsten gemeinsamen Nenner auf EU-Ebene finden?
Sie wissen, wie Verhandlungen laufen. Ich bleibe dabei, es ist eine gemeinsame Entscheidung und nur gemeinsam ist man stark, wie der Finanzminister gesagt hat.
Und die letzte Frage dazu, Herr Jung.
Letztes Jahr kam raus, dass 18 DAX-Konzerne insgesamt über 100 Beteiligungen in einem Land bzw. in einem Gebiet haben, das auf der schwarzen Liste der EU verzeichnet ist. Davon Stand 2020 fallen 84% auf Panama und die Kaimaninseln. Jetzt wurden die Kaimaninseln gestrichen. Hat Herr Scholz, haben Sie dafür gesorgt, dass für die DAX-Konzerne die Kaimaninseln von der Liste kommen?
Ich bleibe dabei, dass ich hier zu einzelnen Ländern auf der Liste oder die nicht auf der Liste sind, hier keine Stellung.
Ja, aber ich rede ja über Ihr Handeln. Haben Sie dafür gesorgt, dass die Kaimaninseln von der Liste verschwinden?
Ich bleibe dabei, dass die Verhandlungen nicht öffentlich sind und ich hier sicherlich nicht einzelne Aspekte bekannt gebe.
Gibt es weitere Fragen zu Themen des Kabinetts? Herr Jessen?
Ich habe eine Frage zu Carbon Leakage. Der Mechanismus soll ja so aussehen, um nicht umweltschädlichen CO2-Ausstoß aus dem Ausland indirekt zu fördern durch die Kompensierung, besteht die Verpflichtung, dass 80% der Beihilfe in Umweltschutzmaßnahmen investiert werden muss. Wer kontrolliert das? Gibt es eine Liste der akzeptierten Umweltschutzmaßnahmen? Wie wird das monitort? Kann das etwas präzisiert werden? Danke.
Ja, zur Verordnung mit dem sperrigen Namen Carbon Leakage. Herr Seibert hat es vorhin erklärt. Was sind die Maßnahmen, die Unternehmen treffen müssen? Das haben Sie gefragt, Herr Jessen, die dann auch die Berechtigung, eine weitere Berechtigung für die Gewährung der Beihilfe ermöglichen. Der Oberbegriff heißt Energiemanagementsysteme. Die Unternehmen müssen ab 2023, wenn sie so eine Beihilfe erhalten, 50% ihrer erhaltenen Beihilfe reinvestieren in solche Energiemanagementsysteme. Und ab 2025 müssen sie 80% der erhaltenen Beihilfe investieren, es sei denn, sie können dieses nachweisen. Das müssen Sie durch ein Zertifikat zum Beispiel machen. Die entscheidende Behörde dafür ist die Deutsche Emissionshandelsstelle beim Umweltbundesamt. Diese wickelt ja den europäischen Emissionshandel ab und sie wickelt auch den deutschen Brennstoffemissionshandel ab. Und dort müssen die Unternehmen eben nachweisen, zum Beispiel durch Untersuchungen ihres Hauses, durch Zertifikate, die anerkannt sind, durch unabhängige Gutachten, dass sie eben ein Energiemanagementsystem haben, beziehungsweise eben andere Maßnahmen, die den Treibhausgasausstoß ihres Unternehmens tatsächlich reduzieren.
Nachfrage. Sie haben genannt, die abgestuften zunächst 50, dann 80% der Beihilfe, die reinvestiert werden müssten. Ich glaube, in der Verordnung steht auch, dass kleinere Unternehmen eine Übergangsfrist zur Einführung dieser Reinvestition haben. Ist das identisch mit diesem Zeitraum oder ist das nochmal eine besondere zeitliche Regelung?
Also diese Regelung gilt erstmal für alle Unternehmen. Sie haben ja einen Übergangszeitraum für 2021 bis 2022. Da müssen die Beihilfen nicht reinvestiert werden. Das ist im Grunde genommen die Übergangsphase, die wir den Unternehmen einrollen. Die kleinen Unternehmen sind ja auch der Fokus dieser Verordnung, denn die großen Unternehmen der betroffenen Branchen, also der Chemiebranche, der Energiebranche, der Papierbranche, die sind ja bereits im europäischen Emissionshandel. Der Brennstoffemissionshandel umfasst ja vor allen Dingen Unternehmen, die bisher nicht im europäischen Emissionshandel enthalten sind.
Herr Jung, hatte ich noch gesehen? Neues Thema oder?
Neues Thema. Es geht ans AA, zu den Leitlinien.
Pardon, ich Wir schieben das mal nach hinten, weil ich eher ganz viele Fragen zum Thema Corona habe und zum Thema Impfen. Okay. Erinnern Sie mich bitte daran, falls ich das vergessen sollte. Pardon, aber das macht irgendwie jetzt dann keinen Sinn. Dann machen wir aber weiter mit Herrn Seibert, war da zu diesem Thema auch noch.
Das führt uns dann in das Thema Corona. Genau. Ich möchte nämlich an dieser Stelle ankündigen, dass die Corona-Warn-App zeitnah zwei wichtige neue Funktionen erhält bei der Gelegenheit. Es sind jetzt fast 26,7 Millionen Downloads für diese Warn-App. Das eine, die neue Funktion, über die hatten wir hier schon gesprochen, das ist die Integration der Clustererkennung oder auch die Eventfunktion, die Mitte April ausgerollt wird. Dann spricht man von der Corona-Warn-App 2.0. Und zum anderen, und das haben wir hier noch nicht besprochen, integriert die App künftig Schnelltests. Also Nutzer können die Bestätigung ihres Schnelltests dann in der Corona-Warn-App abspeichern, können sie ihrem Kontakt-Tagebuch hinzufügen. Wer bei einem Schnelltest positiv auf Corona getestet wird, kann dann auch direkt über die Corona-Warn-App mögliche Kontaktpersonen warnen. Und das heißt, die Warnungen und die Unterbrechung von Infektionsketten kann so noch weiter beschleunigt werden. Diese Schnelltestfunktion soll dann in der zweiten Aprilhälfte für jeden Nutzer zur Verfügung stehen. Wir haben eine ganze Reihe von Partnern schon, die sich bei der Umsetzung dieser Schnelltestfunktion beteiligen. Ich nenne den Deutschen Apothekerverband, DM Drogeriemarkt, Dr. Box, Budni, Galeria Karstadt, Kaufhof. Weitere Partner sollen folgen. Das ist ein niedrigschwelliges System, sodass jederzeit weitere Unternehmen teilnehmen können. Ein Webportal bindet dabei die Schnelltestpartner an die Corona-Warn-App an. So sollen dann die Ergebnisse von Schnelltests darüber umgehend an die App vermittelt werden. Voraussetzung ist, dass das ein Test ist, der nach dem Vier-Augen-Prinzip von geschulten und autorisierten Mitarbeitern durchgeführt wurde.
Dann, Herr Rinke, dazu. Dann bleiben wir nämlich erstmal bei der App. Herr Rinke.
Genau. Danke. Herr Seibert, nochmal eine Nachfrage zu der Warn-App. Nur um es richtig zu verstehen, damit sind dann die Bürgertests auch gemeint, weil die ja auch zertifiziert werden. Und es gab die Forderung, dass die Warn-App künftig auch die ganzen Corona-Maßnahmen pro Land und pro Landkreis erfassen sollte. Ist sowas auch geplant, damit Nutzer dann jeweils nachgucken können, welche Regeln, die sich ja dauernd ändern, eigentlich für den Lebensraum gelten, in dem Sie sich befinden?
Also, weil Sie jetzt von Bürgertests sprechen, ich spreche von Schnelltests, ja, die gehen Schnelltests, aber nicht den sogenannten Selbsttests, sondern die von, ja, dann sind wir uns einig. Ja, zum Weiteren würde ich vielleicht den Kollegen aus dem Bundesgesundheitsministerium noch dazu bitten.
Also wir entwickeln die Corona-Warn-App ständig weiter, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Rinke, das ist nicht in naher Zukunft geplant.
Weitere Fragen zur App? Dann doch Herr Blank nochmal.
Ja doch, Herr Seibert, ist es denn geplant dann bis dahin oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch andere Apps wie zum Beispiel die Luca-App mit der Corona-Warn-App kompatibel zu machen? Oder vielleicht Herr Kautz?
Auch das soll im Laufe des Aprils erfolgen. Die Idee ist, dass beide Apps, also sowohl die Eventregistrierung, die integriert wird in die Corona-Warn-App, wie auch die Luca-App mit einem Code, einen gemeinsamen Code erkennen können oder die Codes gegenseitig erkennen können.
Also die Eventfunktion würde dann so eine Luca-App oder was anderes nicht obsolet machen oder nicht überflüssig machen?
Nein, die Eventfunktion, die ist eher für einen privaten Gebrauch gedacht, die eine Luca-App oder eine vergleichbare Kontaktnachverfolgung, die man ja auch erstmal machen muss, weil da ja eine andere Idee hintersteckt, die direkte Verbindung zu den Gesundheitsämtern, die Speicherung persönlicher Daten. Das muss man ja auch wollen. Die dient dazu, die Zettelwirtschaft abzuschaffen in Restaurants, beim Restaurantbesuch zum Beispiel, wo man jetzt noch, wenn Restaurants offen wären, eintragen müsste, den Namen, Telefonnummer etc.
Dann Herr Jordans.
Herr Kautz, nochmal zur Frage nach der Integration dieser lokalen Regelinformationen in die App. Sie sagten, das sei nicht geplant. Ist das nicht geplant, weil das BMG das einfach noch nicht in Erwägung gezogen hat? Oder hat man das in Erwägung gezogen und gesagt, nee, das würde den Algorithmus sprengen, Das kann eine App gar nicht, weil die Regeln sind so kompliziert.
Kann ich Ihnen im Detail nicht sagen. Mir ist es aber nicht bekannt, dass wir das jetzt unmittelbar umsetzen würden.
Und dann hatte ich zur App, Herr Jung.
Sabat, wann ist mit der Entwicklung oder der Fertigstellung der Clustererkennung für die App zu rechnen?
Naja, das ist ja genau das, was wir mit der Event-Funktion meinen. Und da hatte ich gesagt, ausgerollt wird das Mitte April.
Und hält die Bundesregierung mittlerweile die Luca-App für vertrauenswürdig?
Da habe ich jetzt keine neue Antwort für Sie. Sie haben gerade gehört, dass wir daran arbeiten, dass beide Apps zumindest so interoperabel sind, dass Menschen, dass QR-Codes, die generiert sind, von beiden Systemen gelesen werden können.
Dann habe ich noch eine Frage von Daniel Lücking, ND der Tag. Nach derzeitigem Stand ist die Luca-App in der Kritik, weil Urheberrechte verletzt worden seien. Welche staatlichen Stellen prüfen diese Apps, bevor diese von Bund und Ländern empfohlen werden? BMG oder?
Also natürlich sind bei solchen Projekten immer die Datenschützer mit an Bord. Natürlich prüfen wir solche Berichte auch selber und prüfen unsere Partner solche Berichte auch selber. Und auch die Hersteller natürlich von der Luca-App sind daran auch beteiligt.
Es gibt ja die Ankündigung der Anbieter der Luca-App, den Quellcode, den Quellentext offen zu legen. Es ist wichtig und wir begrüßen das, dass das Aufbau und Funktionsweise einer solchen App öffentlich nachvollziehbar werden. Aber konkrete Nachfragen dazu sind dann an die Betreiber der App zu richten.
Dann eröffne ich die Fragerunde für alle anderen Themen Corona. Ich würde vorschlagen, wir bleiben beim Thema Impfstoffe. Frau Schirner, dann.
Ich habe eine Nachfrage noch mal zu gestern. Die Entscheidung der STIKO, den Impfstoff AstraZeneca für über 60-Jährige freizugeben, das ist klar. Aber darunter sagt sie ja, ich zitiere, nach ärztlichem Ermessen und individueller Risikoakzeptanz sei das auch möglich. Jetzt ist ja die Empfehlung der STIKO und die Haftungsfragen, die sind ja aneinander gekoppelt. Ist jetzt diese Aussage für unter 60-Jährige eine Empfehlung oder ist es keine Empfehlung? Danke.
Na klar, ist das eine Empfehlung, aber eine konditionierte Empfehlung, wo halt gesagt wird, mit nach einem Aufklärungsgespräch durch den Arzt, nach Risikoabwägung und individueller Entscheidung ist das möglich. Wenn Sie fragen nach Haftungsfragen, bei Nebenwirkungen greifen die Regelungen des sozialen Entschädigungsgesetzes. Das heißt, bei bekannten Nebenwirkungen haften die Länder, bei unerwarteten Nebenwirkungen der Bund und bei Produktfehlern der Hersteller.
Das hatte auch Sophie von der Tann aus dem BR-Hauptstadtstudio gefragt. Ich schaue hier nochmal rein, aber damit müsste... Wer übernimmt dann die Haftung? Doch, das haben Sie gerade beantwortet. Damit hat sich das erledigt. Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Lange.
Ja, Herr Kautz, ich habe die Entscheidungsgrundlage noch nicht ganz verstanden. Also es ist ja von STIKO-Empfehlungen die Rede. Und Sie verweisen auf Paragraph 20 des Infektionsschutzgesetzes. Aber Empfehlungen sind, das ist die Frage, nur Empfehlungen. Richtig, also es ist keine Anweisung. Daraus ergibt sich für mich die nächste Frage. Das klingt ein bisschen hart, aber wo zieht die Bundesregierung bei ihren Entscheidungen die Grenzen? Also wir hatten in diesem Fall 7 Tote. Wir haben in anderen Fällen Thrombose bei Antibabypillen, viel mehr Fälle schon gehabt. Verstehen Sie? Also es ist ein bisschen sensibel, ein bisschen doof zu fragen. Aber was ist die Entscheidungsgrundlage? Wo ziehen Sie da die Grenze?
Sie müssen ja prinzipiell unterscheiden, ob es einen temporären oder einen kausalen Zusammenhang gibt mit bestimmten traurigen Ereignissen, die Sie gerade genannt haben. Und nachgewiesen ist dieser Zusammenhang immer noch nicht, obwohl die Uni Greifswald sagt, sie hätte diesen Mechanismus erkannt. Insofern müssen wir auf Grundlage von wissenschaftlichen Untersuchungen, muss die Bundesregierung überlegen, was sie damit anfängt. Und sie folgt den Empfehlungen der STIKO, die das vorher so nicht empfohlen hat.
Die Bundeskanzlerin ist ja darauf gestern in der Pressekonferenz gemeinsam mit dem Gesundheitsminister auch eingegangen. Und sie hat ja gesagt, diese Empfehlungen der STIKO beruhen auf Erkenntnissen, die Fachleute in den letzten Wochen über sehr seltene und gleichwohl sehr schwere Fälle gesammelt haben. Das sind Erkenntnisse, die die STIKO nicht ignorieren kann und die auch die Bundesregierung deswegen, Bund und Länder, denn es hatte ja vorher auch eine Beratung der Gesundheitsminister gegeben, nicht ignorieren können. Dabei steht natürlich im Hintergrund, und das, darüber hat sie ja auch ausführlich gesprochen, dass bei dieser gesamten Impfkampagne gegen das Coronavirus das Thema Vertrauen von enormer Bedeutung ist. Und Vertrauen entsteht genau daraus, dass die Menschen wissen, bei diesem Impfstoff, der eben noch nicht 15 Jahre schon im Einsatz ist und deswegen ja eine bedingte Freigabe hat, wird ganz genau hingeguckt, was möglicherweise im Zusammenhang zeitlich oder gar kausal geschehen ist. Und dass die Menschen wissen können, wenn es Auffälligkeiten gibt, und die hat es nun bei diesen Fällen von Hirnvenenthrombosen eben gegeben, dann wird das auch genau untersucht, dann werden alle Daten ausgewertet und dann kann das auch dazu führen, dass es eben eine geänderte Impfempfehlung gibt. Die Überzeugung der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung ist, dass Vertrauen sich auch gerade daraus aufbaut.
Nächste Frage, Herr Kollege hier vorne.
Ja, BSG RTL, NTV, eine Frage an Herrn Seibert und Herrn Kautz, auch nochmal in Bezug auf die gestrige Pressekonferenz. Da hieß es, dass jetzt auch 60- bis 69-Jährige mit AstraZeneca geimpft werden können und dass die Länder, Zitat, das jetzt umsetzen können. Da ist die Lesart so ein bisschen die Frage, heißt das, dass die Impfpriorisierung jetzt dahingehend abgeändert oder aufgehoben wurde? Und was bedeutet dieses, die Länder können das jetzt machen? Also entscheidet das jedes Land selbst? Können die 60- bis 69-Jährigen dort jetzt problemlos Termine machen? Also wie läuft das? Und vielleicht eine kleine Anschlussfrage. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, hatte ja angekündigt, sich impfen lassen zu wollen. Wenn sie an der Reihe wäre, wäre sie dann damit nicht auch an der Reihe?
Also vielleicht mal generell, die Impfverordnung ist weit flexibler, als das gemeinhin gesagt wird. Sie haben schon heute die Möglichkeit, pragmatisch vor Ort nach den Priorisierungsgruppen zu impfen. In der Tat ist das eine Empfehlung jetzt der Gesundheitsminister oder eine Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz zu sagen, dass die Länder jetzt auch 60 bis 69-Jährige impfen sollen. Herr Spahn hat dazu gestern auch noch gesagt, dass das besonders wichtig sei, gerade hier in der wachsenden dritten Welle diese Altersgruppe über 60 schneller zu schützen. Und hat alle 60-Jährigen, über 60-Jährigen ausdrücklich dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Das ist nach der Impfverordnung ist das möglich. Die Länder können das so machen.
Ja, die Bundeskanzlerin ist ja auch das gestern in der Pressekonferenz gefragt worden. Sie hatte ja schon vor Wochen gesagt, dass sie, wenn sie dran ist, sich auch mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen wird. Und nun hat sie gestern gesagt, nun kann es sein, dass ich dran bin. Ich muss einmal gucken, wie Berlin das handhabt. Die Möglichkeit, mich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das waren die Worte der Kanzlerin und da habe ich jetzt nichts Neues.
Herr Rinke.
Ja, Herr Kautz, eine kurze Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben mit der Regelung über 60. Heute haben einige Bundesländer angekündigt, und zwar die Gesundheitsministerien, dass sie genau diese Regelung nicht umsetzen wollen. Deswegen vielleicht können Sie noch mal erklären, wer das eigentlich gestern in den Beratungen vorgeschlagen hat. Offenbar sind etliche Bundesländer der Meinung, dass das jetzt nicht sinnvoll sei. Und eine zweite Frage, wie sehr fürchten Sie denn, dass diese Umorganisation, die nötige, jetzt die Impfkampagne noch mal verlangsamt, die ja sowieso noch nicht so richtig an Tempo aufgenommen hat?
Also das war ein einstimmiger Beschluss bei der Gesundheitsministerkonferenz. Insofern sind alle Länder dafür. Nur die Länder haben natürlich unterschiedlich vor Augen, wie viel Impfstoff von AstraZeneca sie noch haben, wie viel Impfstoff sie geliefert bekommen, wie viel Zweitimpfungen ausstehen, wie viel Erstimpfungen ausstehen und sie auch schon vergeben haben an Terminen. Man muss ja jetzt erstmal gucken, wie diese Nachricht von gestern wirkt, wie man darauf reagiert, um dann eventuell die Freiheit sich zu nehmen, zu sagen, wir machen das jetzt, wir impfen verstärkt auch die über 60-Jährigen oder die in dieser Gruppe. Die zweite Frage war?
Fürchten Sie eine Verzögerung der Impfkampagne durch die nötige Umorganisation?
Also eine Prognose vermag ich nicht abzugeben. Klar ist aber, dass es genug über 60-Jährige gibt, um den AstraZeneca-Impfstoff, der auch für diese Altersgruppe, auch das hat der Bundesgesundheitsminister gestern gesagt, sehr wirksam ist, auch anzuwenden.
Ich hatte Herrn Reitschuster gesehen. War das zu AstraZeneca erstmal? Oder? Ich würde gerne erstmal bei AstraZeneca bleiben. Dann stelle ich Sie kurz zurück. Frau Schirner, noch mal dazu.
Genau, eine ganz konkrete Nachfrage. Sie sagten, es sind genug da von über 60-Jährigen. Haben Sie da auch Zahlen, dass man das mal einordnen kann? Ich habe hier 12 bis 15 Millionen Impfdosen AstraZeneca. Erwarten Sie fürs zweite Quartal? Stehen dem auch ebenso viele über 60-Jährige gegenüber?
Danke. Ich habe jetzt nicht die Bevölkerungsverteilung in Deutschland vor Augen, aber das kann man, glaube ich, bei Destatis ganz ja, einfach nachgucken.
Die Priorisierungsgruppen, da haben Sie doch eine Auflistung, wie viele da drin sind.
Die habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber das kann ich Ihnen gerne nachliefern, wenn Sie mögen.
Herr Jessen?
Wurden die Aussagen über auch mehr Flexibilität beim Melden für AstraZeneca-Impfungen, die gestern mindestens so verstanden wurden, eigentlich mit den Länderministern vorab abgestimmt? In Berlin war es zum Beispiel heute Vormittag so, dass Impfzentren halb leer waren, wo AstraZeneca verimpft wurde, oder noch mehr als halb leer. Gleichzeitig kamen Bürger, die sich auf die Pressekonferenz von gestern beriefen und sagen, uns wurde gesagt, wir können jetzt auch sozusagen spontan, wenn wir in die Gruppe gehören, kommen und uns impfen lassen. Die wurden nicht eingelassen. Das sind Abstimmungsprobleme, die nicht dazu geeignet sind, sozusagen Vertrauen auch in Behördenabläufe aufzubauen. Also gab es da eine Absprache, eine Vorabsprache oder erwarten Sie jetzt einfach, dass die Länder das dann auch zügig so umsetzen?
Sie wissen, Herr Jessen, dass die Länder für die Impfung vor Ort zuständig sind, für die Organisation, auch für die Information der Bevölkerung. Die Länder stehen alle hinter diesem Beschluss. Wie Sie das dann umsetzen, ist dann erstmal Ihre Sache. Aber Sie müssen natürlich auch sehen, dass so ein Beschluss, der gestern gefällt ist, wurde auch noch ein paar Fragen aufwirft, weshalb es in der Anfangszeit natürlich auch zu Irritationen kommen kann, wie Sie die gerade beschreiben. Ich kann die nicht nachvollziehen. Ich weiß das jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall gestern in der Pressekonferenz nicht gesagt worden, dass jetzt alle über 60 zum Impfzentrum ohne Termin gehen sollen.
Herr Jordans?
Ja, auch nochmal zum Thema Vertrauen, Herr Seibert. Mit der Entscheidung gestern wurden ja auch viele Impftermine gestrichen für 10.000 Menschen, vor allem Lehrerinnen, Ärztinnen, Pflegerinnen. Die müssen jetzt wohl wieder ganz hinten anstehen für ihre Impfung. Was sagt denn die Bundesregierung diesen Personen, die ihr darauf vertraut hatten, nach den Osterferien wieder zurück? Also geimpft zurück in die Klassenräume oder Krankenhäuser gehen zu können?
Es ist doch so, dass sich niemand die gestrig notwendige Entscheidung gewünscht hat. Und trotzdem ist es richtig, dass man jetzt der Empfehlung der STIKO auch folgt, weil das Vertrauen das Wichtigste ist bei dieser Impfkampagne. Und die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, auch der Gesundheitsminister ist darauf eingegangen, dass diese Entscheidung natürlich eine ganze Menge organisatorischer Herausforderungen mit sich bringt. Es müssen Lieferungen an Impfzentren, an mobile Teams, an die Hausärzte ab dem 6. April neu austariert werden. Es muss eine Lösung gefunden werden für die Menschen, die schon eine erste Impfung hatten. Da gibt es ja glücklicherweise Zeit. Bis Anfang Mai ist jeder, der in Deutschland schon eine Erstimpfung mit AstraZeneca hat, noch sozusagen voll geschützt. Erst dann müsste eine Zweitimpfung kommen. Und die STIKO hat zugesagt, dass sie sich mit diesem Thema jetzt sehr schnell befasst, sodass es da eine Lösung im Laufe des April geben wird. Und natürlich kann man jetzt alle Bürger, die das betrifft, nur um Verständnis bitten, dass diese notwendigen und im Interesse des Vertrauens auch sinnvollen Umorganisationen vorgenommen werden. Wir haben Gott sei Dank im Bund, in den Ländern, in den Kommunen unglaublich viele engagierte Menschen, die sich da jetzt seit gestern Abend, 18, 19 Uhr dahinter klemmen.
Herr Timanski, war das auch AstraZeneca? Impfen allgemein, dann frage ich nochmal AstraZeneca. Herr Jessen dann.
Ja, noch einmal eine Frage an Herrn Kautz. Die Thrombosen sind ja wesentlich, glaube ich, bei Frauen um die 50 aufgetreten. Dann würde man sagen, warum wird er dann nicht für alle Männer freigegeben? Ich habe gehört, als Begründung für Männer lägen nicht genug Daten vor, weil AstraZeneca bislang vornehmlich an Frauen verimpft worden sei. Ist diese Begründung richtig? Stimmt sie so? Und können Sie, falls sie stimmt, sagen, in welchem Verhältnis Männer und Frauen mit AstraZeneca geimpft wurden?
Die Zahl kann ich Ihnen nicht sagen, wie viele Männer und Frauen geimpft wurden. Aber wir haben natürlich vornehmlich Jüngere mit AstraZeneca geimpft. Insgesamt über 2 Millionen inzwischen. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht die Empfehlung der STIKO inhaltlich auseinandersetzen. Das würde zu weit führen und das würde ich mir nicht anmaßen wollen.
Dann kommen wir zur Impfung allgemein. Herr Ratz-Schuster.
Eine Frage an Herrn Seibert und an Herrn Kautz. Die Regierung betont ja immer wieder, dass Impfen eine Frage von Leben und Tod sein kann und dass es sehr schnell gehen muss, dass es höchste Priorität hat. Nun gibt es Berichte, dass über Ostern sehr viele Impfzentren geschlossen bleiben. Wie ist das vereinbart? Danke.
Also zu der Formulierung, die Sie gewählt haben. Covid-19 ist eine Krankheit, die extrem schwere und auch tödliche Verläufe haben kann. Wir haben in Deutschland, ich glaube, inzwischen über 75.000 Mitbürger an diese Krankheit verloren. Es gibt sichere und wirksame Impfstoffe, glücklicherweise sogar mehrere. 3 sind bereits im Einsatz in Deutschland, ein 4. kommt jetzt im April dazu. Also wirbt die Bundesregierung wie die gesamte wissenschaftliche Community dafür, dass diese Impfstoffe von den Menschen auch akzeptiert und angenommen werden. Die Verteilung ist von Anfang an die gleiche gewesen. Die Bundesregierung, die Bundesseite ist dafür zuständig, im europäischen Zusammenspiel Impfstoffe zu beschaffen und sie dann an die Länder zu verteilen. Das Management des Impfens in den Bundesländern obliegt auch den Bundesländern. Und deswegen gab es ja gestern zum Beispiel auch eine Gesundheitsministerkonferenz mit Herrn Spahn und all seinen 16 Kollegen und Kolleginnen, weil die Bundesländer diejenigen sind, die jetzt die Entscheidungen zu treffen haben, wie es in den Testzentren weitergeht. Und Impfzentren weitergeht. Und natürlich ist es auch Sache der Bundesländer, zu beurteilen, wie sie jetzt über Ostern ihre Impfzentren betreiben.
Zusatz?
Herr Seibert, Sie haben jetzt versucht, meine Aussage zu widerlegen, aber Sie haben ja genau das bestätigt, das hatte ich ja in meiner Aussage.
Ich habe gar nichts versucht zu widerlegen.
Und die Frage aber nochmal, wie steht die Bundesregierung dazu, wenn die Bundesländer die Impfzentren schließen? Sie müssen doch eine Meinung dazu haben. Wollen Sie das befördern, dass die öffnen Appell oder wie will man darauf reagieren?
Ich kann vielleicht ergänzen, Herr Reitschuster. Herr Spahn hat letzten Freitag hier schon gesagt, dass man Flexibilität zeigen sollte in den Ländern, um schneller zu impfen. Und er hat auch im Laufe der Woche betont, dass man auch über Ostern impfen sollte. Man kann auch sogar 24/7 impfen.
Also hören die Länder nicht auf ihn?
Das ist jetzt Ihre Interpretation.
Ich habe dann auch eine Frage noch von Ellen Hasenkamp. Da geht es auch um die Bundeswehr. Vielleicht wechseln wir einmal. Danke. Und zwar fragt die Kollegin, die Bundeswehr impft ab Ostersonntag in der Kaserne Lebach rund um die Uhr. Das wäre angeblich auch an Dutzenden anderen Standorten möglich. Was tut die Bundesregierung bzw. das BMVG, damit auch andere Länder und Kommunen entsprechende Anträge stellen? Was ist die Erklärung dafür, dass das bisher nicht geschieht?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Verteidigungsministerin hat mehrfach immer gesagt, die Bundeswehr steht in dieser Pandemie an der Seite ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das gilt selbstverständlich auch für das Impfen. Und ich kann bestätigen, dass die Bundeswehr am Sonntag in Lebach unser erstes Impfzentrum, was in der Lage ist, 24/7 zu impfen, in Betrieb nehmen wird. Wir sind in der Lage, auch das ist schon kommuniziert, 28 Impfzentren mit bis zu 3 Impfstraßen schichtfähig zu betreiben. Und vielleicht noch eine Zahl dazu. Bereits jetzt sind wir schon mit 3.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, um auch in der Pandemie unseren Beitrag zu leisten.
Da war die Frage. Herr Rinke.
Wenn Sie bitte noch mal sagen, wo diese Teststraßen stehen, also nach Bundesländern. Sie haben die Bundesländer das angefordert oder ist das eine Entscheidung des Verteidigungsministeriums gewesen, wo die hinkommen?
Also es ist ja immer so, dass die Bundeswehr angefordert werden muss durch die Länder. Für Lebach kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, dass das Land oder dass das Saarland uns angefordert hat und wir dem entsprechen können. Eine Auflistung kann ich Ihnen jetzt nicht geben. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir in der Lage sind, bis zu 28 Impfzentren zu bestücken und zu fahren und entsprechend auch zu unterstützen.
Herr Szymanski mit der nächsten Frage.
Es betrifft den Sputnik-Impfstoff. Es gab ja gestern das Gespräch Merkel, Macron und Putin. Herr Seibert, vielleicht könnten Sie noch mal klarer machen, was gestern zu diesem Impfstoff untereinander besprochen wurde. Gab es konkrete Zusagen, Abnahmeerklärungen, den Sputnik-Impfstoff abzunehmen? Wenn ich kurz beim Gespräch auch bleiben darf, hatte sich die Kanzlerin auch nach dem Gesundheitszustand von Nawalny erkundigt. Vielen Dank.
Und dazu die Frage von Uski Ordino von La Stampa. Wer hat die Initiative zu diesem Treffen ergriffen?
Also ein Gespräch, auch eine Videokonferenz kommt dann zustande, wenn die 2 oder in diesem Fall 3 Partner sich dazu verabreden. Und das ist geschehen. Wir haben gestern, Herr Szymanski, eine Pressemitteilung nach dem Gespräch gemacht, in dem sowohl auf das Thema der Impfstoffe eingegangen wird, als auch auf das Thema Nawalny. Mehr als es in dieser Pressemitteilung steht, werde ich jetzt hier über ein natürlich auch vertrauliches Gespräch nicht sagen. Ich kann noch mal sagen, dass die Bundeskanzlerin wie auch der französische Präsident im Fall Nawalny betont haben, dass es die Notwendigkeit gibt, für Russland europäische Menschenrechtskonventionen einzuhalten und die darin verankerten Grund- und Menschenrechte einzuhalten. Unsere Forderungen im Fall Nawalny sind bekannt und die haben sich natürlich auch nicht verändert. Zum Thema des Impfstoffs, der war auch ein Thema, ist klar gemacht worden und das war immer unsere Haltung, dass Deutschland einen Impfstoff jetzt nicht danach beurteilt, aus welchem Land er kommt, sondern dass wir ihn danach beurteilen, ob er in dem dafür vorgeschriebenen Verfahren, nach den dafür vorgeschriebenen Kriterien der Europäischen Medizinagentur sozusagen zugelassen, zertifiziert worden ist und oder zur Zulassung empfohlen wird. Und das ist noch nicht so weit. Und diese Evaluierung ist abzuwarten.
Herr Blank.
Ja, vielleicht ganz kurz ergänzend zu als Frage zu dem Gespräch mit Herrn Putin gestern. Können Sie sagen, es ist ja auch um die Ukraine gegangen, warum Herr Selenskyj nicht dazu geladen worden ist?
Na, das war ja nun gestern nicht das Normandie-Format, das man hätte, wenn die 4 zusammenkämen, was wir in der Vergangenheit mehrfach hatten, vielleicht auch eines Tages wieder haben werden, sondern das war gestern ein Gespräch mit dem französischen Präsidenten zusammen und Präsident Putin über eine ganze Reihe von Themen. Ukraine war eins, Impfstoffe war ein anderes, Nawalny war ein drittes, Belarus spielte auch eine Rolle. Die Lage in Syrien, die Lage in Libyen, das waren Themen. Also das war ein ziemlich breites Themenspektrum.
Herr Jung?
dauert dann sowas 3-4 Stunden, Herr Seibert? Können Sie uns da eine Längenangabe nennen? Und der Kreml spricht davon, dass es um mögliche Lieferungen gemeinsamer Produktion ging. Können Sie uns da was genauer zu sagen? Und hat die Kanzlerin den russischen Präsidenten aufgefordert, die Daten zu Studien von Sputnik 5 oder V zu veröffentlichen, weil staatliche Stellen in Russland halten diese Daten immer noch geheim?
Also ich verweise noch mal auf die Pressemitteilung, die wir gestern Abend rausgegeben haben. Dafür geben wir sie ja auch raus. Die Zeit kann ich Ihnen nicht nennen. Gestern hat das keine 3 bis 4 Stunden gedauert. Es gab schon Gespräche, da hat es länger gedauert. Gestern waren es keine 3 bis 4 Stunden.
Die anderen Fragen?
Ja, ich habe ja gesagt, wir haben eine Pressemitteilung rausgegeben, die berichtet hat über die verschiedenen Gesprächsschwerpunkte des Gesprächs. Die Pandemielage wurde besprochen und auch Möglichkeiten in dem Zusammenhang der Zusammenarbeit im Impfstoffbereich. Aber in Abhängigkeit davon, dass Sputnik 5 oder Sputnik V durch die Europäische Medizinagentur bewertet werden muss. Und diese Bewertung geschieht nach denselben Normen, die auch für jeden anderen Impfstoff Anwendung finden.
Aber der Kreml spricht von möglichen Lieferungen, die besprochen wurden.
Ich kann nun nicht für den Kreml sprechen, möchte auch nicht.
Ich ergänze gleichwohl die Frage von Verena Gleitzmann vom ORF. Denkt die deutsche Regierung angesichts der aktuellen Lage nun doch über nationale Impfstoffbeschaffung oder zumindest nationale Notzulassung von Sputnik V nach? Österreich und Dänemark gehen diese Wege ja bereits.
Ja, ich denke, ich habe es eigentlich schon beantwortet. Unsere Haltung ist unverändert die, dass ein Impfstoff, der in Deutschland zur Anwendung kommt, wie alle bisherigen Impfstoffe, die in Deutschland zur Anwendung kommen, von der Europäischen Medizinagentur zur Zulassung empfohlen werden muss. Und dieses Verfahren muss auch der russische Impfstoff durchlaufen, wenn es das Ziel ist, dass er hier eingesetzt wird.
Und falls ich ergänzen darf, bei der Bewertung solcher Daten wäre dann Deutschland auch relativ nah dran, weil das PAI Rapporteur ist in dieser Frage. Aber uns liegen keine Daten vor.
Frau Schirner nochmal.
Noch mal eine ganz kurze Nachfrage bei der Beschaffung. Sie sagen natürlich zu Recht, man wartet die Entscheidung der EMA ab. Aber man hat ja gesehen, dass die Unternehmen auch vorher schon produzieren müssen, damit dann auch zeitnah geliefert werden kann. Es gibt ja diese Berichte, dass in Bayern ein Werk Sputnik eventuell produzieren soll. Gibt es darüber irgendwelche neuen Erkenntnisse?
Wen richtet sich die Frage? Ich kann Ihnen den aktuellen Stand der Vorbereitungen möglicherweise in diesem bayerischen Werk, das ist Elatissen, worauf Sie anspielen, nicht nennen. Es ist sicherlich ein Gegenstand, mit dem sich die Taskforce Impfstoffproduktion auch beschäftigt, die ja im Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt ist und die mit den Herstellern insgesamt im Gespräch ist.
Herr Rinke.
Herr Seibert, ich versuche es nochmal über einen anderen Umweg. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow hat ja schon vor einigen Tagen gesagt, er habe mit der Kanzlerin darüber gesprochen, ob man einen Rahmenvertrag über den Ankauf von Sputnik macht, auch vor der Zulassung. Das ist ja auch üblich gewesen für andere Impfstoffe. Jetzt hat er sich heute beklagt, dass die Bundesregierung da nicht aktiv geworden sei. Plant die Bundesregierung, diesen Rahmenvertrag nun zu schließen oder ist das kein Plan?
Ich habe über das hinausgehend, was ich jetzt dazu gesagt habe, habe ich da keine Informationen für Sie. Wir vertrauen darauf, dass die Europäische Medizinagentur eine solche gewichtige Entscheidung, nämlich ob ein Impfstoff zur Verimpfung und zum Gebrauch freigegeben werden kann, für die europäischen Mitgliedstaaten fällt. Und mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Die Bundeskanzlerin hatte in der Vergangenheit gesagt, wenn es dann so ist, dass sich manche europäische Staaten nicht dafür interessieren, diesen Impfstoff zu erwerben, dann kann sie sich vorstellen, dass Deutschland das tut, auch wenn das nicht alle 27 tun. Aber die Voraussetzung ist die Beurteilung durch die EMA.
Aber Entschuldigung, wenn ich nachfrage, dann rückt man doch von dem Verfahren mit den anderen Impfstoffherstellern ab. Denn dort hatte man ja längst Rahmenverträge ausgehandelt, bevor die Zulassung kam.
Aber nicht ohne, dass man Daten hatte.
Bitte?
Nicht ohne, dass man Daten hatte.
Das Mandat?
Das Mandat hatte. Das. Unterlagen hatte.
Weitere Fragen zu diesem Komplex? Weitere Fragen generell zum Thema Corona in vielfacher Hinsicht. Denn Herr Jordans?
Ja, zu einem anderen Impfstoff. Und zwar, Herr Kautz, Pfizer hat heute Daten zu Studien zur Wirksamkeit ihres Impfstoffs bei 12- bis 15-Jährigen veröffentlicht und will den vor dem nächsten Schuljahr schon verfügbar machen. Hat sich das BMG diese Zahlen schon angeschaut und sieht man eine Impfung von Jugendlichen noch dieses Jahr für möglich, sofern natürlich die EMA ihr okay gibt? Und wie fließt die Ankündigung von BioNTech-Pfizer, dieses Jahr 2,5 Milliarden statt 2 Milliarden Dosen produzieren zu können, in ihre Impfstoffplanung ein? Will Deutschland diese zusätzlichen 500 Millionen für die EU haben?
Also die Meldung über die Wirksamkeit des Impfstoffes bei Kindern nehmen wir natürlich mit Freude zur Kenntnis, überprüfen das Ganze. Das Ziel ist, so schnell wie möglich natürlich auch Impfstoff zur Verfügung zu stellen für Kinder und Jugendliche, wenn das denn möglich ist. Aber das bedarf einer Überprüfung. Das ist jetzt eine erste Studie. Das muss zugelassen werden für weitere Berufsgruppen. Zu den Zahlen kann ich Ihnen ehrlich gesagt nichts sagen, jetzt genau, was das bedeutet für die Impfstoffstrategie von uns.
Herr Prokaka, war das auch noch zu impfen? Oder anderes Thema? Herr Blank war noch.
Ja, zu Corona allgemein. Herr Seibert, ist Ihnen der Brief von Kretschmann und Söder an die Länderkollegen bekannt, die ein stringentes Vorgehen fordern? Liegt ja dem Kanzleramt und der Kanzlerin auch vor. Darin wird auch gesagt, für die Zeit nach den Osterferien solle man ein einheitliches Vorgehen planen. Ist deswegen aus Ihrer Sicht es sinnvoll, schon in der Woche nach Ostern eine Ministerpräsidentenrunde mit der Kanzlerin einzuberufen?
Mir persönlich ist der Brief nicht bekannt. Haben Sie gesagt, er liegt im Kanzleramt vor oder haben Sie gefragt, ob er vorliegt?
Ob er vorliegt, ob
gut, das kann ich Ihnen jetzt stantepede nicht sagen. Vielleicht kann man das nachreichen. Und grundsätzlich hat die Bundeskanzlerin ja in der Fernsehsendung am Sonntagabend gesagt, dass die Bund-Länder-Beratungen vom vergangenen Montag, Dienstagnacht, für sie eine Zäsur bedeuten und dass sie nun darüber nachdächte, in welcher Form man weiter miteinander den Weg durch die Pandemie berät. Und das gestern Abend hat sie noch einmal in der Pressekonferenz gesagt, dass dieses Nachdenken noch nicht abgeschlossen ist. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt keine weiteren Präzisierungen machen.
Die Rufe, vielleicht eine Nachfrage noch erlaubt, nach einem härteren Lockdown werden lauter, auch von Herrn Drosten. Geht aus Sicht der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung überhaupt noch ein Weg an einem noch härteren Lockdown vorbei?
Ich werde den nächsten Beratungen, die in welchem Format auch immer zu führen sind, jetzt hier nicht vorgreifen. Die Bundeskanzlerin hat ihre Position, glaube ich, am Sonntagabend sehr klar gemacht. Und sie hat gesagt, wir haben am 3. März gemeinsam sehr sinnvolle Beschlüsse gefasst. Und diese müssen jetzt konsequent umgesetzt werden. Und das sind Beschlüsse, die eine Notbremse vorsehen, wo bestimmte Inzidenzen überschritten sind und die darüber hinaus weitere Maßnahmen vorsehen. Dazu können Ausgangssperren gehören und andere Maßnahmen. Und sie hat alle, die an diesen Beschlüssen beteiligt waren, aufgefordert, sie nun auch konsequent umzusetzen.
Mit Blick auf die Uhrzeit würde ich gerne das Thema Corona verlassen und Herrn Reitschuster noch annehmen.
Eine Frage noch an Herrn Seibert. Ab heute gilt hier im Saal eine FFP2-Maskenpflicht und ich bekomme immer wieder Zuschriften von Lesern, die fragen, wenn die Masken sind ja so wichtig, das betont ja die Regierung, wie kann das sein, dass die Regierungssprecher auf dem Podium die nicht tragen in puncto Sicherheit und auch in puncto Vorbildfunktion? Was soll ich diesen Lesern antworten, Herr Seibert?
Dass ich natürlich den ganzen Tag, da wo es vorgeschrieben ist, diese Maske trage. Hier bestimmt die Bundespressekonferenz die Regeln. Und offensichtlich hat man bestimmt, dass es besser ist, wenn derjenige, der hier auch durch Ihre Fragen immer wieder reden muss, nicht ständig auf- und absetzt. Aber ich bin komplett sozusagen, ich folge dem, was die Bundespressekonferenz, deren Gast ich hier bin, vorgibt. Und wenn die Bundespressekonferenz sagt, tragen Sie bitte Ihre FFP2-Maske auch während der Pressekonferenz, dann habe ich die in 0, nichts auf.
Aber sehen Sie da keinen Widerspruch? in den öffentlichen Forderungen und dann, indem wie die Bundesregierung auftritt vor der Öffentlichkeit. Sie können sie auch freiwillig aufsetzen, Sie müssen ja nicht gezwungen werden.
Dass also wir haben ja, vielleicht sagt auch Herr Sentivani was, denn ich bin sicher, dass der Vorstand der Bundespressekonferenz sich darüber auch Gedanken gemacht hat, so wie er sich ja auch Gedanken darüber macht, dass jetzt hier dieser Saal nicht voll besetzt ist, sondern dass man in Abstand voneinander sitzt, dass wir die Sitzungen nicht über eine Stunde ausdehnen, damit immer wieder gelüftet werden kann. Sie sitzen jetzt mal geschätzt 9 Meter von mir entfernt. Ich sehe keine Gefährdung, die ich für Sie bedeute. Aber wie gesagt, ich folge den Regeln, die hier herrschen und trage ansonsten den ganzen lieben langen Tag diese Maske bei den verschiedensten Gelegenheiten. Und wenn die Bundespressekonferenz sagt, jetzt ist das hier auch notwendig, dann mache ich das aber sofort.
Wir hatten sogar Kollegen Angst.
Herr Reitschuss, ich würde sagen, Sie wenden sich jetzt an den Gastgeber. Weil wir sind nämlich jetzt auch mit der Zeit schon fortgeschritten. Der Vorstand der Bundespressekonferenz hat genau das beschlossen, was Herr Seibert gerade ausgeführt hat, nämlich eine Maskenpflicht FFP2 im Saal. Die folgt auch den gesetzlichen oder Verordnungsvorgaben des Landes Berlin. Wir haben uns dazu entschlossen, dass auf dem Podium hier vorne keine FFP2-Masken getragen werden, weil wir der Auffassung sind, dass erstens der Sitzabstand doch entsprechend groß genug ist, zweitens wir die Zeit hier einhalten, versuchen jedenfalls einzuhalten und drittens die Verständlichkeit dieser Veranstaltung erheblich darunter leiden würde, wenn wir das anders entscheiden würden. Und deshalb bleiben wir auch vorerst bei dieser Entscheidung. So, wir haben noch jede Menge andere Themen. Ich muss leider sagen, dass mein Computer sich gerade verabschiedet hat. Ich hatte mir einige Fragen noch aufgehoben. Eine ist mir innerlich, und zwar ging es um die Frage, ob das, und das wäre jetzt die letzte Frage zum Corona-Thema, ob es richtig sei, dass die Niederlande zum Hochinzidenzgebiet erklärt werden. Herr Kautz?
Also wenn die Frage so, wie Sie sie gestellt haben, ist Zukunft und dazu sage ich erstmal nichts, weil ich darüber keine Angaben bislang habe.
Dann andere Fragen aus dem Saal, da hatte ich mehrere, Herr Prokaka.
Ich wollte ans Kabinett nochmal anschließen und hätte eine Frage, die das Innenministerium, das Familienministerium betrifft, nämlich nach dem Demokratiefördergesetz. Ich weiß nicht, ob ich kurz warten soll. Auf das Familienministerium. Ansonsten die Frage, die Eckpunkte waren heute nicht im Kabinett. Kommt in dieser Legislaturperiode noch das Demokratiefördergesetzes oder wo hakt es, an welchen Stellen? Kann es sein, dass das nicht mehr kommt? Also da hätte ich gerne die Sicht der beiden beteiligten Ministerien.
Das wird dann nachgeliefert, weil das Familienministerium, Familienministerium, sagten Sie.
Ja.
Ja, das muss dann nachgeliefert werden. Die Ministerien hören ja zu.
Ja, das Innenministerium.
Und Innenministerium, bitte.
Der Bundesinnenminister hat mehrfach deutlich gemacht, dass er diesen Punkt ins Kabinett einbringen will und daran hat sich nichts geändert.
Dann hatte ich mit einer neuen Frage Herrn Baumann noch.
Eine Frage ans BMVG. Im Suezkanal gab es ja jetzt einen ziemlich starken Rückstau und die Bundeswehr ist ja mit Atalanta vor Ort oder in der Region. Gibt es Erkenntnisse darüber, ob sich das Piraterieaufkommen verstärkt hat?
Ja, vielen Dank für die Frage. Atalanta hat ja ist ein sehr erfolgreiches Mandat, weil Sie haben ja auch mitbekommen, dass die Piraterie sich kontinuierlich runtergefahren hat und sie mittlerweile auf einem tolerierbaren Niveau angelangt ist. Ich kann Ihnen nicht bestätigen, dass wir derzeit oder im Rahmen Atalanta aufgrund dieses Vorfalles, den Sie ansprechen, eine Erhöhung zu verzeichnen haben. Wenn dem so wäre, würde ich das gerne nachreichen.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Weitere Fragen dazu? Nicht der Fall. Dann hatten wir noch die Frage offen von Herrn Jung an das Auswärtige Amt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
mach's kurz, Verständnisfrage. Wie passen die Leitlinien von Ihnen, also Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern, mit den deutschen Waffenexporten zusammen?
Also bei den Leitlinien geht es darum, wie gesagt, Krisen zu verhindern, Konflikte zu bewältigen, Frieden zu fördern. Da geht es um 50 Selbstverpflichtungen zu allen Aspekten des Krisenmanagements, die wir uns gegeben haben im Jahr 2017. Und da geht es insbesondere darum, unser Instrumentarium zu erweitern und zu verbessern für zivile Maßnahmen, die helfen, Krisen zu managen, Krisen zu verhindern und nach Krisen für Stabilisierung zu sorgen. Und es geht, wie gesagt, ein großer Schwerpunkt ist auf zivile Maßnahmen zum Krisenmanagement. Und natürlich spielt auch die Vernetzung der zivilen Maßnahmen mit militärischen Einsätzen dort, wo sie notwendig sind, eine Rolle. Da haben wir in den letzten Jahren sehr viel dazugelernt, wie wichtig das ist für den Erfolg solcher Maßnahmen. Wenn Sie sich für das Thema Rüstungsexporte interessieren, wissen Sie, dass wir dafür eigene Leitlinien haben. Da hat es in dieser Legislaturperiode auch eine Reihe von Verschärfungen gegeben, insbesondere beim Thema Kleinwaffenexporte. Ich habe das heute nicht dabei, aber ich habe das hier an dieser Stelle in der Vergangenheit ausgeführt, dass die Exporte von Kleinwaffen, die Genehmigung von Exporten von Kleinwaffen in Drittstaaten auf nahezu null zurückgefahren wurden. Insofern ist das aus meiner Sicht, passt das sehr gut zu dem Wunsch und zu dem Auftrag der Leitlinien, Krisen zu verhindern.
Aber die Bundesregierung oder Deutschland exportiert ja weiterhin an Diktaturen weltweit. Das heißt, in diesen Leitlinien, die Sie heute vorgestellt haben, haben Waffenexporte erstmal nichts zu suchen. Das wird separat behandelt.
Also ich empfehle Ihnen sehr einen Blick in dieses Dokument, ja. diesen Auswertungsbericht auf www.diplo.de, lohnt sich sowieso immer zu schauen. Und natürlich ist das Thema Krisenprävention der Wunsch, in unserer Außenpolitik insgesamt dazu beizutragen, dass Konflikte sich nicht verschärfen, sondern entschärft werden, auch handlungsleitend für die Entscheidungen, die wir im Bereich der Rüstungskontrolle treffen. Der Exportkontrolle, Entschuldigung, natürlich auch der Rüstungskontrolle.
So, damit ich mich nicht selber lügen strafe, müssen wir jetzt zum Ende kommen, weil wir über die Stunde sind. Wie gesagt, es tut mir leid, mein Computer ist abgestürzt. Ich weiß, dass ich eine Frage von Maike Kreuzfeld noch hatte. Ich hatte eine Frage zum Tierwohl, ich kriege sie aber so nicht rekapituliert. Und der Computer bewegt sich auch nicht mehr. Insofern tut es mir leid, aber ich schließe jetzt die Pressekonferenz und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.